Made in Dresden. Die Dresdner Wirtschafts- und Industriegeschichte. Von Menschen und Ideen, die Dresden geprägt haben.
Karl August Emil Eschebach wird am 4. Mai 1842 in Wittenberg geboren. Er ist das vierte von acht Kindern des Buchbindermeisters Friedrich Eschebach und seiner Frau Christiane Friederike. Seine Kindheit fällt in eine Zeit tiefgreifender Veränderungen. Das 19. Jahrhundert bringt neue Maschinen, neue Verkehrswege und neue Produktionsmethoden hervor. Doch noch immer prägt das Handwerk den Alltag vieler Menschen. Viele Dinge des täglichen Lebens werden noch in kleinen Werkstätten von Hand gefertigt. Über Eschebachs Kindheit ist nur wenig überliefert. Sicher ist jedoch, dass er in einer Handwerkerfamilie aufwächst. Mit 14 Jahren verlässt er sein Elternhaus. In Könnern beginnt er eine Lehre bei dem Klempnermeister Franz Ferdinand Hufenreuter. Es ist der Beginn eines Weges, der ihn weit über die Grenzen seiner Heimat hinausführen wird. Während seiner Lehre entstehen für das Klempnerhandwerk neue Arbeitsfelder. Neben der Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Blech eröffnen die zunehmende Verwendung von Zinkblech im Bauwesen, die Verbreitung der Gasbeleuchtung und der Ausbau der städtischen Wasserversorgung neue Aufgaben und Perspektiven. Eschebach lernt sein Handwerk genau in dieser Phase des Wandels. Traditionelle handwerkliche Techniken treffen zunehmend auf veränderte technische Anforderungen. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Lehre beginnt für ihn die Wanderschaft. Im 19. Jahrhundert gehört sie zur Ausbildung vieler Handwerksgesellen. Wer auf Wanderschaft geht, verlässt seine vertraute Umgebung, arbeitet an verschiedenen Orten und lernt neue Arbeitsweisen kennen. Die Gesellenjahre dienen dazu, Berufserfahrung zu sammeln und das eigene handwerkliche Können zu erweitern. Auch Eschebachs Weg führt durch verschiedene Städte. Gesichert sind Aufenthalte unter anderem in Berlin und Hannover. Welche Eindrücke ihn dabei besonders geprägt haben, ist nicht überliefert. Die Wanderschaft gehört zu jener Phase seines Lebens, in der aus dem Lehrling ein erfahrener Handwerksgeselle wird. Nach den Gesellenjahren folgt ein weiterer Abschnitt, den im 19. Jahrhundert viele junge Männer durchlaufen: der Militärdienst. Eschebach dient im Magdeburgischen Füsilierregiment Nummer 36. Das Regiment ist unter anderem in Halle stationiert. Am 5. Juli 1865 stellt die zuständige Militärkommission bei Karl Eschebach eine Schwäche des rechten Daumens fest. Sie bescheinigt ihm, dauernd unbrauchbar zum Dienst im stehenden Heere zu sein. Nach dem Militärdienst setzt Eschebach seinen beruflichen Weg fort. Er geht nach Köthen und tritt dort in die Werkstatt des Klempnermeisters Gottfried Ernst Steuer ein. Hier sammelt er weitere praktische Erfahrungen und beschäftigt sich unter anderem mit Petroleumkochöfen, einem Arbeitsgebiet, das ihn auch später noch begleiten wird. Auch privat verändert sich sein Leben. Im Dezember 1867 heiratet Karl Eschebach Amalie Friederike Wilhelmine Uhle. Aus der Ehe gehen zwei Kinder hervor. Die Tochter Alwine stirbt noch im Säuglingsalter. Der 1869 geborene Sohn Karl Max überlebt seinen Vater. Nach seiner Meisterprüfung gründet Eschebach in Köthen sein erstes eigenes Unternehmen. Dort fertigt er Produkte für Haushalt und Küche. Der Betrieb gerät jedoch in finanzielle Schwierigkeiten und muss schließlich Konkurs anmelden. Im Oktober 1870 stirbt seine Frau Amalie. Dresden, Anfang der 1870er Jahre. Die Residenzstadt wächst. Neue Wohnviertel entstehen, Gewerbe und Industrie entwickeln sich. In dieser Zeit kommt auch Karl Eschebach nach Dresden. In der Pirnaer'schen Vorstadt wagt Eschebach einen Neuanfang. Gemeinsam mit seinem Partner Hermann Schulze fertigt er zunächst Gebrauchsgegenstände für den Haushalt. Am 2. Juni 1872 heiratet Eschebach in der Dresdner Kreuzkirche Bertha Auguste Emma Ilkner. Nur wenige Wochen später übernimmt Bertha Eschebach das bisherige Blechwarengeschäft von Hermann Schulze. Am 20. Juli erhält sie die Genehmigung, das Blechwarengeschäft als Inhaberin weiterzuführen. Im Jahr 1875 nimmt die Firma B. Eschebach an der Sächsischen Gewerbe- und Industrieausstellung in Dresden teil. Zu den von B. Eschebach ausgestellten Produkten gehört auch ein Eisschrank. Ein Bericht über die Ausstellung beschreibt ihn mit den Worten: In dem ebenfalls gut ausgeführten Eisschranke von Eschebach hängt zur Verdeutlichung der Nutzung ein imitierter Braten, Geflügel. Mit imitiertem Braten und Geflügel wird den Ausstellungsbesuchern die Nutzung des Eisschranks unmittelbar vor Augen geführt. Auch die übrigen ausgestellten Erzeugnisse finden Anerkennung. Im Ausstellungsbericht heißt es: Seinen hervorragenden Platz in der Ausstellung hat B. Eschebach in Dresden würdig benutzt. Und seine Fabrikate haben durchgehend eine praktische, zum Teil elegante Form. Die Ausstattung sowie Solidität der Bearbeitung lässt nichts zu wünschen übrig. Im Jahr 1877 tritt der Kaufmann Julius Ernst Hausner als Prokurist in das Unternehmen ein. Noch im selben Jahr wird er Mitinhaber. Von nun an firmiert das Unternehmen unter dem Namen Eschebach und Hausner. Damit beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Unternehmens. Bereits in der zweiten Hälfte der 1870er Jahre finden die Erzeugnisse des Unternehmens über Dresden hinaus Beachtung. Zeitgenössische Berichte und Auszeichnungen geben einen Eindruck von der Vielfalt seiner Produkte. Am 21. Januar 1876 berichtet die Presse über die Teilnahme an der Dresdner Ausstellung Erzeugnisse feiner Kochkunst. Dort heißt es: Selbstverständlich hatten nicht nur Kochkünstler die Ausstellung beschickt, sondern auch die auf das Kochen und Verspeisen bezüglichen Gewerke. So namentlich die Petroleum-Kochapparatefabrik von Eschebach, der nicht nur für viele vortrefflich gearbeitete, so nützliche Maschinen, sondern auch für ihre Einbürgerung hier und ihren Export nach Schweden und Ausland die goldene Medaille erhielt. Auch auf einer permanenten Musterausstellung werden die Erzeugnisse des Unternehmens präsentiert. Das Leipziger Tageblatt berichtet am 19. September 1877: Beim Eintritt fallen zunächst die Erzeugnisse der Blechwarenfabrik von Eschebach und Hausner in Dresden in die Augen. Diese Fabrik fertigt den kleinsten und billigsten Gegenstand für Haus und Küche ebenso wie die feinsten Luxus-Lackierwaren, Petroleumlampen, Eisschränke und als ganz besondere Spezialität verzinnte Geräte für Fleischer. Am 12. Juli 1878 erhält Eschebach und Hausner die goldene Medaille des Vereins Dresdner Gastwirte. Ein Jahr später wird das Unternehmen auf der Fachausstellung Deutscher Blecharbeiter in Nürnberg erneut ausgezeichnet. Für seine Haus- und Küchengerätschaften erhält Eschebach und Hausner eine goldene Staatsmedaille. Am 30. Mai 1880 stirbt Bertha Eschebach nach längerer Krankheit. Die beiden gemeinsamen Kinder waren bereits zuvor im frühen Kindesalter verstorben. Fast drei Jahre später, am 3. Januar 1883, heiratet Karl Eschebach Olga Elisabeth Krebs. Ein Jahr später wird ihr gemeinsamer Sohn, Karl Wolfram Erwin Eschebach, geboren. Im Mai 1881 besucht der Dresdner Gewerbeverein im Rahmen einer Exkursion die Blechwarenfabrik von Eschebach und Hausner im ehemaligen Militärlazarett am Hospitalplatz. Ein Bericht über diesen Besuch hebt besonders die Badeartikel und die technische Entwicklung des Unternehmens hervor. Die Herren Eschebach und Hausner haben in Badeartikeln sich bereits einen Weltruf erworben. Die Eisschrankfabrikation wird großartig betrieben und die Holzarbeiten werden durch mechanische und Dampfkraft unterstützt. Im Jahr 1884 erhält Eschebach und Hausner anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Dresdner Gewerbevereins eine silberne Medaille. Im März 1886 scheidet Julius Ernst Hausner aus gesundheitlichen Gründen aus dem Unternehmen aus. Der Firmenname Eschebach und Hausner bleibt bestehen. Karl Eschebach führt das Unternehmen zunächst allein weiter. Noch im selben Jahr erwirbt er nach dem Konkurs der sächsischen Waggonfabrik Saxonia deren Werkanlagen in Radeberg. Das neue Werk firmiert unter dem Namen Radeberger Guss- und Emaillewerke Karl Eschebach und Co. Hier werden unter anderem Emaillewaren, Herde, Gusswaren sowie Küchenmöbel und Eisschränke hergestellt. Vor allem die Herstellung von Emaillewaren gewinnt für das Unternehmen große Bedeutung. Eschebach gilt später als Pionier der sächsischen Emailleindustrie. Im Volksmund wird er bis heute auch als Emaillekönig bezeichnet. Am 2. Oktober 1887 erhält die Firma ein Patent für einen Wasserwärmofen für Badezwecke und dergleichen. Ein Jahr später, am 28. November 1888, wird eine zusammenlegbare Feldkochmaschine patentiert. Im Mai des folgenden Jahres folgt ein Zusatzpatent mit technischen Verbesserungen. Damit lassen sich für diese Jahre zwei technische Neuerungen des Unternehmens unmittelbar durch Patente belegen. Mit den Werken in Dresden und Radeberg verfügt das Unternehmen inzwischen über zwei Produktionsstandorte. Im Jahr 1890 werden beide Werke zur Vereinigten Eschebachschen Werke Aktiengesellschaft zusammengeführt. Das Grundkapital beträgt 3 Millionen Mark. Der Hauptsitz des Unternehmens bleibt Dresden. Dem Vorstand gehören Karl Eschebach und Richard Schumann an. Schumann arbeitet bereits seit den 1870er Jahren für Eschebach und wird später Prokurist. 1890 gehört er dem Vorstand der Aktiengesellschaft an. Zu dieser Zeit beschäftigt das Unternehmen mehrere hundert Menschen. Ein großer Teil der Erzeugnisse wird ins Ausland exportiert, unter anderem nach Italien, Spanien und Südamerika. 1892 wird Eschebach von König Albert von Sachsen zum Kommerzienrat ernannt. Der Dresdner Fabrikbetrieb befindet sich zu dieser Zeit noch im ehemaligen Militärlazarett am Hospitalplatz in der Neustadt. Der Gebäudekomplex wird im Laufe der Jahre mehrfach erweitert. Doch mit der wachsenden Produktion stoßen auch diese Fertigungsstätten schließlich an ihre Grenzen. Ein neuer, deutlich größerer Standort wird erforderlich. Im Jahr 1894 erwirbt das Unternehmen ein rund 24.000 Quadratmeter großes Grundstück in Pieschen. Dort entsteht in den folgenden Jahren ein neuer Fabrikkomplex. 1898 folgt eine weitere Auszeichnung. Karl Eschebach wird zum Geheimen Kommerzienrat ernannt. Im Juni 1900 wird das neue Werk bezogen. Es verfügt über eine eigene Kraftzentrale, elektrische Beleuchtung, Dampfheizung und 5 elektrische Warenaufzüge. Für die Beschäftigten gibt es in beiden Werken Ankleideräume mit Waschtischen und fließendem Wasser, Toiletten mit Wasserspülung sowie Kantinen mit Vorrichtungen zum Erwärmen der mitgebrachten Speisen. In Radeberg entstehen außerdem betriebseigene Wohnhäuser für Arbeiter und Angestellte. Darüber hinaus richtet Eschebach zugunsten des Personals eine Stiftung ein. Bereits 1897 erwirbt Karl Eschebach ein Grundstück am Dresdner Albertplatz. Dort entsteht eine Villa, die 1903 bezogen wird. Das Gebäude dient nicht nur als Wohnsitz der Familie. Es bietet auch Platz für seine umfangreiche Kunstsammlung. Nach Eschebachs Tod wird die Kunstsammlung vom 7. bis 12. März 1912 in der Galerie Ernst Arnold in Dresden öffentlich ausgestellt. Ein erhaltener Ausstellungskatalog und eine historische Fotografie dokumentieren dies bis heute. Welche persönlichen Beweggründe ihn zum Aufbau der Sammlung veranlassten und nach welchen Kriterien er die Kunstwerke auswählte, lässt sich heute nicht mehr sicher nachvollziehen. Anfang Februar 1905 hält sich Karl Eschebach gemeinsam mit seiner Frau Olga an der Riviera auf. Dort erkrankt er schwer an Influenza. Am 8. Februar 1905 stirbt er im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Erkrankung. Die Nachricht von Karl Eschebachs Tod erreicht Dresden. Zwei Tage später würdigen die Dresdner Nachrichten sein Lebenswerk. Sie beschreiben die Eschebach-Werke als ein weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekanntes industrielles Unternehmen. Kurz darauf wehen am Eschebach-Haus des Dresdner Spar- und Bauvereins in der Großenhainer Straße die Fahnen auf Halbmast. Am 16. Februar 1905 findet im Wohnhaus Karl Eschebachs in der Georgenstraße 6 die Trauerfeier statt. Kurz nach 3 Uhr setzt sich der Trauerzug in Bewegung. An ihm beteiligen sich auch Arbeiterabordnungen der Eschebach-Werke mit insgesamt etwa 1.100 Menschen. Der Weg führt zum Johannisfriedhof in Tolkewitz. Zahlreiche Wagen begleiten den Zug. Am Friedhof schließt sich eine lange Reihe weiterer Privatwagen an. Am Grab singt der Männergesangverein der Eschebach-Werke in Radeberg den Choral »Über den Sternen ist Ruhe«. Anschließend wird Karl Eschebach unter den Klängen von »Des Sängers Testament« beigesetzt. Wenige Wochen nach seinem Tod werden seine letztwilligen Verfügungen bekannt. Für die bereits bestehende Eschebach-Stiftung, die zugunsten des Personals der Werke in Dresden und Radeberg eingerichtet worden war, bestimmt er weitere 200.000 Mark. Darüber hinaus setzt er eine bedeutende Summe zur Verteilung an das gesamte Personal aus. Auch weitere Einrichtungen und wohltätige Zwecke werden bedacht. Doch mit dem Tod ihres Gründers endet die Geschichte der Eschebach-Werke nicht. 1910 entstehen im böhmischen Aussicht die österreichischen Eschebach-Werke. Richard Schumann übernimmt dort die Geschäftsführung. Die Eschebach-Werke bestehen noch viele Jahrzehnte weiter. 1931 endet die Produktion am Dresdner Standort, während das Werk in Radeberg unter wechselnden Eigentums- und Organisationsformen fortgeführt wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die Eschebach-Werke enteignet und in der DDR als volkseigener Betrieb weitergeführt. Auch nach 1990 wird am Radeberger Standort zunächst weiterproduziert. 2004 endet schließlich die industrielle Produktion auf dem Werksgelände. Genau 140 Jahre, nachdem Karl Eschebach die Radeberger Werkanlagen erworben hat, verändert sich das Gelände erneut. Im Jahr 2026 werden große Teile des ehemaligen Fabrikareals abgerissen. In Dresden dagegen sind bis heute mehrere Orte erhalten, die unmittelbar mit ihm verbunden sind. Sein ehemaliges Sommerhaus auf dem Weißen Hirsch, die Villa am Albertplatz und der frühere Fabrikkomplex an der Riesaer Straße in Pieschen. Mit 14 Jahren beginnt Karl Eschebach seine Klempnerlehre. Wohin ihn dieser Weg führen wird, ist damals noch nicht abzusehen. Aus dem Handwerker wird ein Unternehmer, der Eisschränke, Küchenausstattungen und Emaillewaren in großem Maßstab produzieren lässt und immer wieder neue technische Möglichkeiten für die Fertigung nutzt. Er baut große Produktionsstandorte in Dresden und Radeberg auf und schafft ein Unternehmen, das ihn um fast ein Jahrhundert überdauert. Es ist ein Weg, der in einer kleinen Klempnerwerkstatt begann und in die Industriegeschichte Dresdens führte. Das Projekt wird durch den Stadtbezirksbeirat Dresden-Pieschen der Landeshauptstadt Dresden gefördert. Macht's gut und bis bald!
Dieser Podcast ist eine Produktion von 1090 Studio.